Hier ist HR1 Talk mit Marion Kucheni.
6 olympische Goldmedaillen, 9 WM-Titel, insgesamt 17 Mal die Europameisterschaft gewonnen mit ihrem Team und auch im Einzelwettbewerb und zuletzt das WM-Gold bei den Weltreiterspielen in den USA. Zu Gast im HR1 Talk heute die erfolgreichste Dressurreiterin Deutschlands, Isabel Werth. Herzlich willkommen.
Herzlichen Dank. Guten Morgen.
Frau Werth, Sonntagmorgen, wir haben es kurz nach 10. Haben Sie da daheim schon den ersten Ausritt hinter sich oder ist Sonntag ruhig?
Nein, also auch am Sonntag reite ich ein bisschen in der Regel, wenn ich nicht unterwegs auf dem Turnier bin. Aber da ist es dann moderat. Also wir fangen den Sonntag schon etwas gemütlich an, auch im Rahmen der Familie.
Wann stehen Sie auf normalerweise?
Normalerweise um kurz vor 6.
Oha.
Und ja, aber dann geht erstmal eigentlich alles rund um Familie und unseren Sohn fit machen für die Schule und dann gehe ich so kurz nach 7:30, wenn er das Haus verlassen hat, in den Stall.
Diese vielen Titel, die haben Sie in fast 30 Jahren Reiterkarriere gesammelt. Jetzt haben wir mal die Silber- und die Bronzemedaillen gar nicht mitgezählt. Haben Sie inzwischen
dabei hatten die auch einen guten Wert.
Natürlich, unbestritten. Haben Sie daheim irgendwie so einen extra Platz, so einen extra Raum vielleicht auch schon, wo Sie das alles so ein bisschen aufbewahren?
Also ich habe eine Vitrine, wo ich die Medaillen aufbewahre und da hat sich ein bisschen was zusammengesammelt, ja.
Wie ist das eigentlich für Sie, wenn Sie hören, wie jemand diese ganzen Erfolge aufzählt? Sagen Sie dann, boah, meine Güte, da war was los in meinem Reiterleben? Oder sagen Sie, Mensch, da waren auch ein paar schwere Momente dabei?
Also natürlich waren im Laufe der Jahre auch schwere Momente dabei, aber am Ende des Tages habe ich das große Glück gehabt, doch auch rückblickend ganz, ganz viele wunderbare Momente erlebt zu haben, sehr erfolgreiche Zeiten durchlebt zu haben. Aber was alles immer wieder durchzogen hat, ist die Tatsache, dass mir einfach unglaublichen Spaß macht, mit den Pferden zu arbeiten, egal was drumherum passiert.
Und genau darüber werden wir auch reden. Sie haben ein Buch geschrieben über Ihre große Liebe zum Reiten und den Pferden. 4 Beine tragen meine Seele und auch darüber sprechen wir heute hier in HR1. Ich freue mich drauf.
Dankeschön.
HR1, genau meins.
Auf dem Land aufwachsen, das kann uns in 2 Richtungen prägen. Also entweder haben wir dann das Bestreben, unbedingt von da weg zu wollen und in die große, weite Welt. Oder wir wollen unbedingt da bleiben oder wir wollen wieder zurückkehren, weil wir uns verwurzelt fühlen. Letzteres trifft vermutlich auch auf Isabel Werth zu. Sie ist Deutschlands erfolgreichste Dressurreiterin, die auf einem Bauernhof im Rheinland aufgewachsen ist, in der Nähe von Rheinberg. Das liegt für alle Ortsfremden im Regierungsbezirk Düsseldorf. Frau Werth, Ihre Eltern hatten einen landwirtschaftlichen Betrieb mit Pferdezucht. Wie war das Leben dort für Sie und für Ihre Schwester?
Ja, es war sehr ruhig, es war gediegen, es war sehr idyllisch. Also das, was man heute natürlich immer weniger antrifft. Ein kleiner Bauernhof mit allen möglichen Tieren, angefangen von der Kuh bis zum Schwein, der Hund, das Huhn. Also es gab alles, was das Herz begehrt. Natürlich auch ein paar Pferde und rückwirkend betrachtet ist es heute ein ganz, ganz großes Privileg, so aufgewachsen zu sein und auch so eine natürliche Beziehung zu Tieren aufbauen zu können. Und es war immer jemand da für uns und meine Eltern waren halt immer vor Ort. Der Arbeitsplatz war zu Hause und nicht irgendwo im Büro. Immer war jemand ansprechbar. Und das Einzige, was vielleicht damals ein bisschen nachteilig war, war, dass Freunde nicht gleich um die Ecke waren. Also was bedarf.
Man musste fahren oder reiten.
Genau, so ähnlich. Also das heißt, meine Mutter war doch sehr häufig Taxifahrerin und hat uns irgendwo hingefahren oder umgekehrt, wenn Freunde kamen. Das war schwierig, aber am Ende des Tages hat das Landleben alles aufgewogen.
Erinnern Sie noch Ihre erste Begegnung mit einem Ihrer Pferde damals?
Ja, damals waren das ein oder andere Pferd meiner Eltern, die selber passionierte Züchter, aber auch eben ein bisschen geritten sind im Hobbybereich. Mein Vater ein bisschen Yachten, wie man das früher auf dem Land so hatte. Und ich habe dann natürlich das ein oder andere Mal als ganz kleines Kind vorne mit drauf gesessen, bis ich dann irgendwann oder wir, meine Schwester und ich, einen Pony bekamen, mit dem wir dann langsam loslegen konnten. Und das war auch erst eine ziemlich stürmische Fahrt, die dann auch relativ bald im Krankenhaus endete. aber es war der Beginn.
Ich wollte es gerade sagen, also Sie sind als Kind auch schon mal heftig runtergefallen, nämlich von diesen Pferden, das hat Ihnen aber wenig ausgemacht, ja?
Also der erste Sturz, der war schon ein bisschen bitter, weil es war dann so das Frühstück aus der Schnabeltasse einnehmen. Aber am Ende des Tages hat man das als Kind, glaube ich, auch schnell wieder irgendwie überwunden. Und ich bin dann tausende Mal in meinem Leben noch runtergefallen. Aber ich habe Gott sei Dank mir nie wirklich schlimm etwas getan, mich nie wirklich schlimm verletzt. Und das gehörte dann einfach dazu.
Wann war Ihnen bzw. wann war Ihren Eltern denn klar, dass das Reiten für Sie viel mehr ist als nur eine Freizeitbeschäftigung?
Ja, da gibt es nicht das Datum X, sondern das hat sich so entwickelt. Wir haben im Grunde genommen ganz normal in der ganzen ländlichen Reiterei bei uns im Reiterverein um die Ecke unsere ersten Gehversuche unternommen. Und als ich dann die Chance bekam, bei Dr. Schönbaumer um die Ecke sozusagen in einen solchen Profistall hineinriechen zu dürfen, da, glaube ich, haben dann doch meine Eltern gemerkt, jetzt wird es ernster, jetzt wird aus dem Hobby mehr.
Und wie haben Sie reagiert? Also ich kenne Eltern, die dann sagen, oh Mann, jetzt dieser ganze Aufwand und dann diese Ausrüstung und das Geld und alles. Was haben Ihre Eltern gesagt?
Meine Eltern haben ja von Anfang an uns sehr, sehr unterstützt. Wie gesagt, meine Mutter hat uns überall rumgefahren mit den Ponys zum Reitunterricht, zu den Reitturnieren. Es war einfach für sie auch wichtig, die Kinder laufen nicht auf die Straße oder beziehungsweise sind gut untergebracht, lernen auch natürlich Verantwortung, Disziplin durch die Pferde, durch die Reiterei. Das war ihnen unheimlich wichtig. Und als sie merkten, dass bei mir mehr auch als bei meiner Schwester dann die Passion und der Spaß an der Leistung, an Wettkampf auch mehr und mehr durchzog und ich sag mal, die Schule ein bisschen mehr Nebensache wurde. Aber dann haben sie das auch nach wie vor unterstützt und haben alles das getan, was sie tun konnten, um mir da zu helfen.
Und weil der Reitsport ein teurer Sport ist und wenn man Menschen braucht, die das finanzieren, die sich um die Ausbildung des Reiters oder der Reiterin kümmern, sprechen wir gleich auch über die beiden großen Förderer im Reiterleben von Isabel Wirth, heute hier im HR1 Talk. Der HR1 Talk heute mit der deutschen Ausnahmedressurreiterin Isabel Wirth, die gerade ein Buch geschrieben hat mit dem Titel Vier Beine tragen meine Seele, von dem es nachher übrigens noch 3 handsignierte Exemplare zu gewinnen gibt und in dem natürlich auch nachzulesen ist, wie aus der pferdebegeisterten kleinen Isabel die große Dressurreiterin wurde. Frau Wirth, bei vielen Mädels ist ja so, dass sie irgendwann mal diese ganzen Pferdegeschichten lesen, dann die Pferdefilme gucken, dann auch mal selbst auf einem sitzen wollen, dann in eine Reitschule angemeldet werden. Bei Ihnen war das ein bisschen anders. Sie hatten, Sie haben es eben schon erzählt, immer schon Pferde daheim. Und dann kam der Punkt, an dem klar war, das wird mehr mit dem Reiten. Und da trat ein besonderer Mann in Ihr Leben.
Das ist richtig. Dr. Schönbaumer war Luftlinie 1000 Meter im Grunde von unserem Hof entfernt, mit einer eigenen Reitanlage versehen. War bei uns in der Region und auch international einfach schon sehr renommiert und ein Fachmann und für mich quasi ein bisschen wie ein Guru. Und da dann wirklich hineinriechen zu dürfen, erst war es im Grunde ein bisschen Aushilfsjob, dann dort die Chance zu haben, zu lernen, was dann daraus werden würde, war ja gar nicht abzusehen. Das war für mich ganz großes Kino und da habe ich natürlich nach gelächzt.
Er hat Sie ausgebildet, er hat Sie unterstützt, er hat mit Ihnen große Erfolge gefeiert. Sie waren eine gelehrige Schülerin, aber er war auch schwierig.
Na gut, ich glaube, besondere Menschen mit besonderen Fähigkeiten sind eben nicht nur einfach. Ich würde immer diesen Weg wieder neu so gehen, wie ich ihn gegangen bin. Er war ein großartiger Pferdemann mit echtem Horsemanship und ohne ihn säße ich heute nicht hier. Ohne ihn wäre ich nie in den Sport hineingekommen und ich hätte auch nie gelernt, wirklich so in die Pferde hineinzufühlen, hineinzuhorchen. Das Ausbilden eines jungen Pferdes bis zum Grand Prix Pferd habe ich bei ihm gelernt. Und natürlich habe ich mich im Laufe der Jahre dann auch weiterentwickelt, aber er hat mir die Basis mitgegeben, ohne Frage.
Sie sind mehr als 10 Jahre gemeinsame Wegstrecke gegangen im Reitsport, dann haben Sie sich aber von ihm getrennt.
Ja, es waren sogar fast 16 Jahre, die ich dort wirklich von der Pike auf alles gelernt habe. Und irgendwann kann man vielleicht das so auch bezeichnen, das war einfach verbraucht. Und irgendwo war der Punkt gekommen, dass ich das Gefühl hatte, so, du musst jetzt auf eigenen Beinen stehen. Am Anfang hatte ich ja gar nicht die Idee, wirklich mein Hobby zum Beruf zu machen, sondern ich habe mein Jurastudium beendet. Ich wollte dann tatsächlich entweder als Rechtsanwältin oder aber auch, wie ich es teilweise ja auch 2 Jahre gemacht habe, in der Wirtschaft tätig sein. und das Reiten sollte mein Hobby sein. Und dann ist es einfach alles anders gekommen. Ich habe zu Hause den Betrieb übernommen und damit war dann auch die Entscheidung gefällt, die Rösterei sozusagen als wunderbare Tatsache es zu haben, ad acta zu legen und das Leben mit den Pferden und auf dem Hof zu verbringen.
Und Sie haben dann einen zweiten Menschen kennengelernt, das war Madeleine Winter-Schulze, die Sie unterstützt hat und die Ihre Förderin gewesen ist, auch dann also das Glück gehabt, auf zwei solche Menschen in Ihrem Reiterleben zu treffen. Braucht es eigentlich im Reitsport solche Unterstützer, solche Gönner, wie Sie sie hatten und noch haben?
Ja, also erstens muss ich wirklich sagen, zweimal zur rechten Zeit die richtigen Menschen getroffen zu haben, war ein ganz großes Glück in meinem Leben und war letztlich auch kriegsentscheidend. Ich glaube, am Ende des Tages muss jeder Mensch, der irgendwo auch Erfolg hat im Leben oder Erfolg haben möchte, das Glück haben, den richtigen Menschen an seiner Seite zu finden oder die richtigen Menschen das Glück haben, einen Förderer zu haben, der das Talent dann auch erstens entdeckt, zweitens auch weiter mit unterstützt. Das war zuerst Dr. Schumacher und dann anschließend Frau Winter-Schulze. Madeleine Winter-Schulze auch bis heute einfach unerschütterlich, egal was passiert, hinter mir an meiner Seite und ist die Besitzerin all der Pferde, die ich im Sport reite, ist diejenige, die zu jeder Tages- und Nachtzeit auch für mich da ist, sei es wenn bei Problemen oder wir tauschen uns aus, welche Pferde sich wie entwickeln. Also das ist ein ganz außergewöhnliches Glück und sie gibt mir eine unheimliche Freiheit und ich weiß es wahrscheinlich auch durch die Schule, die sicherlich nicht immer einfach war beim Doktor, das umso mehr zu schätzen, was sie mir heute an Freiheitsmöglichkeiten gibt.
Und das ist eben nicht nur die menschliche Unterstützung, sondern man muss auch ganz klar sagen, auch einfach die rein finanzielle Unterstützung.
Absolut, absolut. Ohne diese finanzielle Unterstützung könnte ich den Sport nicht betreiben. Und wir sind nun mal in einem Sport, der finanziell aufwendiger ist als andere Sportarten. Und darüber hinaus muss man eben auch, wenn man ein erfolgreiches Pferd hat, den Begehrlichkeiten, die man damit weckt, widerstehen können. Und da wird nun mal eben auch viel Geld bezahlt für erfolgreiche Pferde. Und da bin ich jetzt in einer so wunderbaren Situation, dass Frau Winter-Schulze da auch nie auf die Idee käme, sich da in irgendeiner Form erweichen zu lassen.
Isabel Wehrt, Deutschlands erfolgreichste Dressurreiterin, heute hier im HR1 Talk.
HR1 Talk.
Mit Marion Kuchenny und Isabel Wehrt, die Dressurgeschichte geschrieben hat mit ihren vielen internationalen Erfolgen und mit ihrer ganz besonderen Art, mit Pferden umzugehen, damit diese Pferde und sie zu einer Einheit verschmelzen, die dann im Wettbewerb auf dem Platz ihre Übungen wie einen einzigen wunderbaren Tanz aussehen lassen. Und dazu braucht es natürlich Musik, die Kürmusik. Frau Wehrt, ist das jetzt eher Klassikrepertoire, also für den edlen Sport, dann für edlen Reitsport oder geht auch Pop und Rock?
Es geht alles am Ende des Tages und man muss versuchen, etwas zu finden, von dem man überzeugt ist, dass es zum Pferd, zum Reiter, zum Ganzen passt. Ich habe Michael Erdmann, einen hervorragenden Musiker an meiner Seite, der erstens auch pferdaffin ist, der da schon eine Idee hat, wie auch Takte, Rhythmen und so weiter passen und dann berät er mich und hat Ideen, dass die Musik am Ende des Tages Pferd und Menschen trägt und auch berührt.
Was war Ihre liebste Chörmusik? Woran erinnern Sie sich besonders gerne?
Also ich erinnere mich natürlich besonders gerne an die erste, die wir mit Gigolo gemacht haben. Und zwar war da, ich sage mal Just a Gigolo, aber es war tatsächlich Monty Python. Und dann war es auch ein Stückchen selbst komponiert und es hat einfach so viel Leichtigkeit gehabt und das war sehr eingängig und hat eben über viele Jahre auch tatsächlich so einen Durchbruch gemacht. Und heute ist es tatsächlich die Kürmusik jetzt, die wir für Bella haben, eine klassische Musik, Puccini und Freude, schöner Götterfunken. Also das ist etwas, was einen in eine ganz andere Richtung hebt, aber auch sehr toucht.
Dann gehen wir jetzt mal in die Rock-Ecke zu einer der größten Hymnen der Popgeschichte. Auch Musik, zu der Sie mal geritten sind, die Bohemian Rhapsody.
Oh ja.
Von Queen, Wunschsong, natürlich für alle Fans und für
immer
Isabel
gerne.
Wehrt. Heute hier mal ein Talk.
Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see.
Die Beziehung zu einem Tier, das kann etwas ganz Besonderes sein. Für die deutsche Erfolgsreiterin Isabel Wehrt war und ist diese Beziehung so besonders, dass sie sie ein ganzes Leben begleitet hat und dieses Leben auch seit vielen Jahren durchdringt und bestimmt. Denn für sie liegt das Glück dieser Erde im wahrsten Sinne des Wortes tatsächlich auf dem Rücken der Pferde. Vier Beine tragen meine Seele, heißt ihr Buch. Wer sie kennt, der sagt, sie spüren das geradezu im Voraus, was das Pferd als nächstes tun wird. Wie geht das?
Leider nicht immer im Voraus, aber ich glaube, dass ich schon sehr intuitiv und sehr feinfühlig auf die Reaktion eines Pferdes eingehen kann. Das ist sicherlich meine große Stärke, dieses Feingefühl zu entwickeln, dann instinktiv auch das Richtige zu tun. Natürlich viel Erfahrung hilft, viele unterschiedliche Pferde, viele unterschiedliche Situationen erlebt zu haben, schult natürlich auch das Feintuning, richtig zu reagieren.
Dann stelle ich mal die klassische Laienfrage. Sie können ja einfach nur auf Ihren Pferden reiten oder auch springreiten, aber Sie machen Dressurreiten. Das heißt, Sie bringen Ihren Pferden bei, zu tanzen, ja, wenn man es mal ganz umgangssprachlich ausdrücken möchte. Warum das?
Weil diese Einheit mit dem Pferd, einen Bewegungsablauf wirklich optimal zu entfalten und auch zum herauszubringen und zum Strahlen zu bringen, wirklich einheitlich zu sein, ist für mich einfach ein wunderbares Gefühl. Und Sie haben das schon genau richtig formuliert, dass wir versuchen, es zum Tanzen zu bringen. Und es kann nicht jedes Pferd, genauso wie jeder Mensch, hat das Gefühl zu tanzen und das Talent dazu. Und deshalb ist es auch für uns die große Gabe, das Talent eines Pferdes oder das talentierte Pferd zu finden, das irgendwann großartig tanzen kann, also aus dem Vorhandenen schöpfen und optimieren.
Liegt das im natürlichen Bewegungsablauf der Pferde, solche Figuren und solche Schritte zu machen, oder ist das was das Tier in der Natur eigentlich gar nicht macht?
Nein, es macht sie natürlich nicht in der Abfolge. Es macht es auch nicht in der Perfektion. Aber das Pferd piaffiert, tänzelt, hat Schwebetritte, macht den fliegenden Wechsel, dreht sich um die eigene Achse quasi wie eine Pirouette. Also die grundsätzlichen Abläufe oder Ansätze sind in der Natur des Pferdes vorhanden. Und ich kann eben einem Tölpel nicht das Tanzen beibringen. Und ich kann einem Pferd, was nicht das Talent, nicht die Leichtigkeit, nicht die Elastizität hat, das auch nicht beibringen. Sondern das muss da sein und aus diesem Talent schöpfe ich und versuche dann, das wirklich herauszubringen, zu optimieren und auszufallen.
Und wie geht das jetzt konkret, dem Pferd zu zeigen, dass es jetzt einmal diagonal über den Platz tänzeln soll? Wie weiß das Pferd, wie begreift das Pferd, dass Sie das von ihm wollen?
Das ist das Zusammenwirken meiner Hilfen. Das ist Schenkel, das ist mein Kreuz, mein Sitz, meine Handeinwirkung und natürlich auch 3, 4, 5, 6 Jahre kontinuierliches Aufbauen. Das bringt dann am Ende des Tages das Pferd dazu, dass es weiß, was ich von ihm möchte. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Das Pferd muss wissen, was es soll, und das lernt es natürlich über die kleinen Schritte, genauso wie ich das 1x1 und die einzelnen Stufen in der Schule durchlaufe. Deshalb auch immer mein gern genommener Vergleich mit der Kindererziehung. Und so ist es auch das Pferd, Schritt für Schritt. Und auch da sehen Sie, wie im wirklichen Leben, den intelligenteren, den cleveren, den beweglichen, so, den elastischen. Und da gibt es große Unterschiede.
So, wie ist das mit Strafe und Belohnung?
Das ist ein absolutes Mittel der Erziehung, und was man natürlich immer im Vordergrund haben muss, ist die Belohnung. Das Pferd muss es gerne tun, muss Spaß dran haben. Ich kann nicht gegen Angst anreiten, wenn ich das Pferd versuche, durch Strafe an irgendetwas heranzuführen. Ich muss natürlich auch sanktionieren, ich muss auch mal strafen, wenn das Pferd irgendwo so übermütig wird, dass es gefährlich wird, wenn das Pferd so ungehorsam wird, dass ich drohe, nicht mehr Herr der Situation zu sein, dann ist natürlich auch die Strafe ein probates Mittel, aber am Ende des Tages muss das Pferd es wirklich gerne machen. Es muss Freude an der Sache haben. Ansonsten wird es jeder, gerade auch Laie, sehen, wenn ich mich da durch die Prüfung drücke und nicht mehr freudig ans Ziel komme.
Wie sieht Strafe aus? Ist das die Gerte?
Unter anderem kann das auch die Gerte sein, aber es kann auch einfach das härtere Parieren sein, wenn das Pferd jetzt zum Beispiel sich erschreckt und irgendwo wegfliehen will, dass ich das Pferd dann mit den Zügeln deutlicher bremse, dass ich auch natürlich, wenn das Pferd irgendwo nicht hin will oder dahingehend frech wird, dass ich dann die Gerte einsetze, die Schenkelhilfe. Das ist am Ende des Tages wieder die Kindererziehung, eben auch einmal die Ohrfeige in Anführungsstrichen.
Wir hauen unsere Kinder nicht. Nein, nein.
Nein, das nein. Absolut nicht. Aber am Ende des Tages tun es doch 95%, und ich glaube, keinem von uns hat es dann auch mal geschadet, sanktioniert zu werden.
Frau Wert, das ist dünnes Eis.
Ja, ich weiß, aber ich glaube, dass man durchaus sagen kann, dass auch eine Sanktionierung in der Kindererziehung bei 90, 95% stattgefunden hat. Ich weiß nicht, ob es bei Ihnen nicht stattgefunden hat. Aber,
bei Ihrem Sohn schon? Der ist 9? Oder ist er sehr brav?
Nein, der ist überhaupt nicht brav. Und leider bin ich da auch nicht so konsequent wie in der Kindererziehung. Und der tanzt uns auch ein bisschen auf dem Kopf. Und außer, dass es mal einen zarten Klaps auf dem Po gibt, der aber ehrlich gesagt keinerlei große Wirkung zeigt, bin ich da auch noch nicht erfolgreich gewesen, in Anführungsstrichen, der sogenannten harten Erziehung. Aber trotzdem bin ich der Meinung, dass eine normale, angemessene, verhältnismäßige Sanktionierung auch notwendig ist bei Mensch und bei Tier.
Isabel Wehrt heute hier im HR1 Talk. Der HR1 Talk am Sonntagvormittag mit der deutschen Erfolgsreiterin Isabel Wehrt. Und wie jeden Sonntag haben wir auch heute wieder einen ganz besonderen Überraschungsgast. Und ich bin mal gespannt, ob Sie ihn gleich erkennen. Guten Tag, lieber Überraschungsgast.
Guten Tag.
Sie gucken noch ein
Soll
bisschen
ich einen ratlos. Hinweis geben?
Bitte.
Ach, Efi, also. Ach Mensch. Hallo.
Hi. Hat sich so einen schönen Hinweis ausgedacht. Das kann ich denn gar nicht mehr geben.
Was wäre es denn gewesen?
Das wäre gewesen, dass wir uns zuletzt an einem ganz besonderen Ort getroffen haben, und zwar auf Wolke 7.
Ja, das stimmt,
das stimmt. Frage ich gleich noch nach. Ich stelle Sie kurz mal vor, das ist Efi Simeoni, seit vielen Jahren Sportreporterin bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, und es ist die Frau, mit der zusammen Sie Ihr Buch geschrieben haben, 4 Beine tragen meine Seele. Frau Simeoni, was ist jetzt mit Wolke 7?
Ja, also das war bei der Weltmeisterschaft in Tryon. Das war eine absolute Sternstunde für Isabel und auch für ihr Pferd Belarus und so quasi für diese beiden zusammen, die so haben kämpfen müssen über ein paar Jahre und jetzt die Ernte bekommen haben.
Sie kennen sich ja schon länger. Sie haben in den vergangenen 30 Jahren immer wieder Gelegenheit gehabt, Isabel zu interviewen und sind danach, ich zitiere Sie jetzt mal, immer bereichert weggelaufen. Warum? Was war so toll an diesen Begegnungen?
Ach, es ist ihre Art, Pferde zu sehen und zu beschreiben. Das ist ganz besonders. So großartig natürlich jetzt ihre Reiterei als Reiterei für sich schon ist, finde ich es eigentlich noch faszinierender, wie sie Pferde erlebt, wie sie sie erkennt, ihre Persönlichkeit. Ich würde jetzt nur mal als Beispiel nennen Johnny. Ich weiß nicht, ob Sie über den schon mal gesprochen haben.
Über den haben wir noch nicht gesprochen. Was war mit Johnny?
Also es gibt da immer so Diskussionen. Ich habe den ja immer mal einen Rowdy genannt und da runzelt sie schon die Stirn und sagt, nein, nein, der Johnny, der ist nur einfach verspielt und wenn der mal so frech wird, dann liegt es nur daran, dass ich mich nicht genug um ihn gekümmert habe. Dann wird er eifersüchtig. Und in Wahrheit hat Johnny aber es tatsächlich schon mal geschafft, in der Reiterhalle mit seinen Hufen den Spiegel einzuschlagen.
So.
Da hat er aber sicher. Aber auch, hält es für
da ist aber bestimmt sanktioniert worden, also Frau Wehrt, oder?
Da war ich erstmal froh, dass seine Beine heile geblieben sind. Das war das allererste, dass da keine Verletzung dran ist. Und Johnny ist eben Johnny und gestern war ich auch schon wieder ein bisschen in Wohnungsnot, also war heute etwas länger im Aquatrainer.
So. Dann haben Sie meine vor etwa 2 Jahren die Idee gehabt, ein Buch zu schreiben und Sie haben das Ganze, das hat mich durchaus beeindruckt, generalstabsmäßig durchorganisiert. Wie hat Ihr Arbeitsplan ausgesehen, Ihr gemeinsamer?
Ja, also man muss dazu natürlich wissen, dass weder Isabel noch ich eigentlich genug Zeit haben, um so ein Buch zu machen, es sei denn, wir machen das dann eben wirklich total nach einem System. Und das sah so aus, dass wir einmal in der Woche telefoniert haben, also es ist Dienstag 18 Uhr. Und dann haben wir immer eine Stunde, also wirklich genau 60 Minuten telefoniert.
Wow.
Und haben auch quasi nach 60 Minuten, egal wo wir waren, aufgehört, sodass wir beide auch so die Lust behalten haben, dann quasi an dem Faden weiter zu telefonieren beim nächsten Mal. Und das habe ich alles aufgenommen und habe das dann niedergeschrieben und eben meinen Erzählteil niedergeschrieben. Und dann haben wir an 2 unglaublich intensiven Tagen, die uns beide total bereichert haben und total erschöpft haben, dieses Ganze durchgearbeitet.
In der Küche, möchte ich noch dazu sagen. Das war in der Küche.
Am Esstisch. Ja, das stimmt. Und ich bin heute noch platt. Also wie das überhaupt ging, dass man das mit jemandem machen kann. Und noch dazu ist sie ja nicht aus der Branche, dass sowas überhaupt möglich ist. Das war wirklich ganz toll.
Was schätzen Sie besonders an ihr?
Also die Art, wie sie reitet und ihren Kampfgeist, der kombiniert ist mit einer hohen Sensibilität. Und dann könnte ich noch sagen, ihre Art, die Dinge zu reflektieren. Also man merkt ja dann in solchen intensiven Gesprächen schon, wie ein Mensch mit sich selbst umgeht und mit seinem Umfeld umgeht. Und es war ja auch für Isabel nicht immer einfach. Also sie hatte schwierige Zeiten und das alles zu schildern über sich selbst, das setzt voraus eine große Fähigkeit der Selbstreflexion. Und das hat natürlich nicht nur die Arbeit erleichtert am Buch, sondern auch mir sehr gefallen.
Die Sportjournalistin Efi Simeoni, mit der zusammen unser heutiger Talkgast Isabel Werth das Buch geschrieben hat, Vier Beine tragen meine Seele. Frau Simeoni, ganz herzlichen Dank.
Bitteschön. Tschüss.
Tschüss, Efi. Tschüss.
HR1 Talk.
Mit der Erfolgsreiterin Isabel Werth, die im Lauf ihrer langen Karriere viele Pferde geritten und auch selbst ausgebildet hat. Wir erinnern uns an solche Ausnahmetiere wie Gigolo, mit dem sie eine legendäre Kür bei den Olympischen Spielen 1996 in Atlanta geritten haben. Dann gab es Pferde wie Satchmo, ihr Herzenstier. Oder die Stuten Weilgold und die wunderschöne Bella Rose, die diesen Namen nicht umsonst hat. Und auch ein Pferd, das Warum nicht hieß. Wie kommt man bloß auf einen solchen Namen?
Der Name war schon Hannes sozusagen zuteil geworden. Wir haben ihn ja nur noch Hannes genannt. Also wir haben das Pferd von Hannes Baumgart gekauft und die Familie Baumgart hat das Pferd als Fohlen gekauft und dann hat irgendein Züchter gesagt, Mensch, wie kannst du denn nur diese Abstammung kaufen? Und dann hat Vater Baumgart nur gesagt, ja, warum nicht? Und so hatte das Pferd dann seinen Namen und Warum nicht hieß Warum nicht und wir haben ihn nur Hannes genannt nach seinem Vorbesitzer und Reiter.
Ja, und das haben sie mit einem anderen Pferd auch noch so gemacht, El Santo, nämlich, der hatte den Stallnamen Ernie.
Genau, Ernie. Wow. Ja, weil El Santo hörte sich irgendwie so, weiß ich nicht, so steif an. Und Ernie, er war einfach ein herzensgutes, knuffeliges, etwas hopseliges Pferd. Und er ist Ernie und das bleibt da bis am Ende seines Lebens.
Aber nach außen hin sind das dann immer die großen Namen, so Weihegold und Bella Rose und Gigolo. Und das klingt, also das muss dann was hermachen, ja?
Ja, die Pferdenamen sind fast alle schon gegeben gewesen und wir haben einen etwas komischen Aberglauben. Wir sind der Meinung, wenn wir Pferdenamen umbenennen, dann bringt das Unglück. Und deshalb heißen alle Pferde so, wie sie heißen, wenn sie bei uns in den Stall kommen und wir geben allenfalls Kosenamen und
Stallnamen
und Abkürzungen und ähnliches.
Isabel Werth, Deutschlands erfolgreichste Dressurreiterin, die in der Presse auch schon mal Dressur Queen genannt wird. Das geht aber von der Namensgebung, glaube ich, auch klar, oder?
Ja, ehrt mich natürlich, aber es ist jetzt, so wie es ist.
Wir beide füllen gleich unseren HR1-Fragebogen aus und darauf freue ich mich sehr.
Okay.
Der Sonntagmittag in HR1 heute zu Gast im Talk, die Ausnahmedressurreiterin Isabel Werth, die schon seit fast 30 Jahren mit einigen Unterbrechungen in der Weltspitze mitreitet. Frau Werth, jetzt der HR1-Fragebogen, auch ein kleiner Wettbewerb. Sind Sie bereit?
Okay, ja.
Ich gebe einen Halbsatz vor und Sie sind so nett und vervollständigen das dann. Mein schönstes Privileg als Reiterin ist?
Mit Pferden aufgewachsen zu sein und diese reiten zu dürfen.
Stolz bin ich auf?
Meine gesamte Entwicklung von Kindesbeinen bis heute.
Ein halbes Pfund Butter kostet?
Hui. Oh, war ich doch länger wieder nicht Butter kaufen. 1,19 Euro.
Ich hasse es, wenn...
Wenn mir solche Fragen gestellt werden.
Das glaube ich gerne. Peinlich war mir zuletzt.
Ja, dass ich nicht wusste, was ein halbes Pfund Butter kostet.
Von meinem Sohn habe ich gelernt, dass...
Oh, dass ich noch geduldiger sein muss und dass ich feststelle, dass er... einen ziemlich ausgeprägten Willen hat.
Er ist noch nicht ganz so groß, ne? Er ist 9.
9, ja. Die Gene scheinen ihn relativ...
Die von der Mama.
Ja, Papa ist auch beteiligt. Also so ist es nicht. Nicht alles Mamas Schuld.
Bereut habe ich.
Ja, bereut habe ich meinen Start mit Gigolo in Aachen, als ich schon auf dem Abreiteplatz merkte, dass er nicht hundertprozentig fit ist. Das war 1999.
Ein Pferdestall ist für mich
mein Zuhause.
Ich möchte gerne mal einen Abend verbringen mit.
Auch mal langsam wieder in Ruhe mit meiner Familie.
Zufrieden bin ich erst, wenn.
Ich bin sehr zufrieden. Ich habe das große Glück, meinem Vater da nahe zu kommen, dass ich doch eine hohe Selbstzufriedenheit habe. Aber als Reiterin, wenn es möglichst perfekt gelaufen ist.
Mein Jurastudium bedeutet mir.
Sehr viel, weil es mir einfach eine Sicherheit gegeben hat und auch bis heute gibt, den Kopf auch zwischendurch nochmal mit anderen Sachen beschäftigt zu haben und das zumindest auch erfolgreich bis zum Abschluss.
Stadt oder Land?
Land.
Ich habe Angst vor.
Für mich nicht beeinflussbare Erkrankungen rund um Familie und Haus und Hof.
Unbedingt bedanken muss ich mich bei.
Bei Madeleine Winter-Schulze, bei Dr. Schumbaumer, bei meiner Familie für das, was sie in all den Jahren für mich getan haben und was sie durchhalten.
Der HR1-Fragebogen, ausgefüllt von Isabel Wert. Dankeschön. Wunderbar edle Pferde mit glänzendem Fell, mit kunstvoll geflochtener Mähne, elegante Menschen in Frack und Zylinder. Von außen betrachtet strahlt der Reitsport eine solch gediegene Lässigkeit und eine Ruhe aus, dass man sich eigentlich kaum vorstellen kann, dass es möglicherweise innen auch anders zugehen könnte. Aber es ist so, es gibt Neid, es gibt Streit, es gibt schlechte Stimmung und bei den Olympischen Spielen kann es auch mal einen regelrechten Lagerkoller geben. Sie beschreiben das in Ihrem Buch. Wie ging es dazu in Ihrem Team? Wie müssen wir uns das vorstellen, Lagerkoller?
Also in Atlanta oder Sydney waren wir schon wirklich sehr, sehr lange, auch aufgrund der gerade Sydney, der Quarantänesituation, unterwegs und letztlich dann zusammen. Am Ende sind wir ja alles, egal auch wahrscheinlich in welcher Sportart, Individualisten, die dann auf einmal Barcelona zum Beispiel sich ein Haus geteilt haben, teilen mussten, das Badezimmer teilen mussten und auf einmal gemeinsam am Mittagstisch saßen. Also dieses, was sonst ja der große Vorteil eines Hotels ist, die Tür zu machen, mal für sich sein, ein paar Stunden, was wir auch daraus gelernt haben, dass das unbedingt notwendig ist, auch auf einem Championat. Das fiel da zum Beispiel flach und da muss man dann irgendwann, wenn die Anspannung zu groß wird, sicherlich auch mal, muss es da mal zu einem Ventil kommen, um die Luft rauszulassen. Es hat dann mal gekracht, dann ging es aber auch wieder weiter.
Also man hat sich mal angeschrien, ja.
So. Ja, angeschrien ist jetzt vielleicht auch schon ein bisschen überzogen, aber es gab dann einfach mal Spannung und dann hat es mal eine heftige Diskussion gegeben. Aber ansonsten haben wir einfach viel Spaß gehabt und ich kann mich gut erinnern, mit Monika, meiner heuteren Bundestrainerin, habe ich in Atlanta jeden Abend mit einem Glas Bier auf der Veranda gesessen und haben über den Tag sinniert und haben auch eben ganz viel Spaß und gute Gespräche geführt. Also es gibt von allem etwas und das macht die Mischung ja auch aus. Und am Ende nur Liebhaben ist dann, wenn es da hinterher um die Sache geht, auch nicht gut. Es müssen ein bisschen auch Spannungen und Anspannungen ja sich aufbauen, um am Ende des Tages auch im Viereck wirklich an der Haarspitze optimale Leistung zu bringen.
Wie ist das eigentlich mit dem Standesdünkel innerhalb der Reiterschaft? Ist das wirklich, wie man sich das von außen so vorstellt, ein Sport, in dem vor allem die Reichen und vielleicht auch die Adligen das Sagen haben und der Rest einfach so ein bisschen unterprivilegiert ist? Oder ist das nur ein Klischee?
Also heute ist das ein Klischee. Früher, muss man sagen, hat sich das natürlich nach dem Kriege entwickelt, dass man schon erstmal das nötige Kleingeld haben musste, um den Sport überhaupt zu betreiben. Und da war auch nur eine Handvoll, in Anführungsstrichen, im Sport unterwegs. Und da gab es dann auch die richtig spannenden Geschichten zu erzählen rund um die Familien Neckermann und Linsenhoff und so weiter. Aber heute ist das eine ganz andere Ausgangsposition. Wir haben ganz viele Profis, die ihren Lebensunterhalt mit dem Sport verdienen, die aus ganz normalen Verhältnissen kommen, siehe meine Person. Und es ist dann nicht mehr wie früher die ganzen, ich sag mal, noblen Einladungen oder Ähnliches, wo man dann vor Ehrfurcht erstarrt ist, sondern das sind heute alles ein ganz gemischtes Publikum, wo es sehr eigentlich leger zugeht.
Es gab unschöne Schlagzeilen vor einiger Zeit. Da ging es um Alkoholexzesse, es ging auch um sexuelle Übergriffe. Das ist ein Thema, das durch die Presse gegangen ist im Zusammenhang mit den deutschen Springreitern. Hat es offenbar Vorfälle gegeben im deutschen Kader. Haben Sie eigentlich engen Kontakt zu den Springreitern, Dressurreiter und Springreiter? Kennt man sich gut?
Ja, wir kennen uns alle sehr gut. Wir sind ja sehr häufig gemeinsam auf den großen Turnieren unterwegs. Also ich habe zu allen meinen springreinen Kollegen einen sehr guten Kontakt, würde ich sagen, und treffen uns ja im Grunde genommen jede zweite oder dritte Woche irgendwo. Das hat aber nichts mit jetzt den Exzessen und auch der Tatsache Springreiter.
Ich wollte fragen, wie geht es Ihnen mit solchen Schlagzeilen, wenn Sie das hören? Das ist ja auch das deutsche Reiterteam insgesamt und
ja, es ist einfach eine Gruppe junger Springreiter, die offenbar wirklich exzessive Orgien da gefeiert haben. Und das ist für mich sowohl als Reiterin, aber insbesondere als Mutter natürlich erschreckend. Und es ist auch in erster Linie nicht nur ein Verbandsthema, sondern es ist ein Thema, wo die Eltern in erster Linie in der Verantwortung stehen. Und in zweiter Instanz dann erst der Verband, der natürlich hier aus falscher Rücksichtnahme zu spät reagiert hat. Das ist ohne Frage in meinen Augen so. Und diese Reiter gehören ohne jeden Tropfen Alkohol, wenn dann überhaupt noch, auf ein Turnier und vorerst sowieso nicht.
Die deutsche Erfolgsreiterin Isabel Wehrt heute hier im HR1 Talk.
HR1 Talk.
Mit Marion Kucheny und Isabel Wehrt, die Frau mit dem Gespür für Wunderpferde, so wie ihr legendärer Gigolo einst gewesen ist. Ein Ausnahmepferd, vier Beine tragen meine Seele, heißt das Buch, in dem sie uns davon erzählt, wie faszinierend und wie schwierig das manchmal ist, diese Tiere auszubilden. Und ein ganzes Kapitel in dem Buch befasst sich dabei mit der Piaffe. Das ist eine ganz besondere Figur beim Dressurreiten. Frau Wehrt, erklären Sie mal kurz, was ist eine Piaffe?
Ja, die Piaffe ist im Grunde genommen die höchste Versammlung auf der Stelle. Das heißt, man muss sich vorstellen, den Trab bis auf die Stelle in höchster Versammlung in einem ganz gleichmäßigen, diagonalen Rhythmus auf die Stelle zu bringen. Und dann bei uns ist es die Anforderung, zwischen 12 und 15 Tritten das Pferd auf der Stelle piaffieren zu haben. Und das ist höchste Schwierigkeit, höchstes Glücksgefühl, alles zusammen.
Ja, das sieht dann aus wie Tanzen.
Ja.
Ja. Machen Pferde solche Bewegungen auch in der Natur oder muss man denen das komplett neu beibringen?
Nein, also dieses Tänzeln ist häufig so auch eine Reaktion mal, die man sieht bei Pferden auf der Weide, wenn sie aufgeregt sind oder man sie zurückgehen, dass sie mal auf der Stelle so ein bisschen anfangen zu zappeln und anzuzackeln. Das sind im Grunde genommen die
Piaffen.
Ja, also die ersten Ansätze dafür, und da kann man sehen, das ist eben, was wir verfeinern, was wir optimieren, aber das Pferd bringt eben diese Versammlungsbereitschaft mit, muss es mitbringen für unseren Sport.
Warum gibt es Pferde, denen das ganz leicht fällt und anderen, die da ganz schwerfällig sind?
Ja, das ist eben wie im richtigen Leben. Es gibt eben die Ausnahmepferde, die damit spielen, und es gibt eben Pferde, denen das schwerer fällt, die generell ein bisschen schwerfälliger sind, die ein bisschen phlegmatischer sind, die vom Körperbau auch dann vielleicht nicht so begnadet sind. Und da stellt sich dann die Frage, wie löse ich da eben gewisse Probleme?
Aber geben Sie dann auf und sagen Sie, nee, das Pferd ist zu schwerfällig, oder sagen Sie, nein, das kriege ich hin?
Nein, meine Aufgabe auch als Ausbilderin ist, ich versuche einen Schlüssel zu finden. Und auf diesem Wege, gerade mit der Piaffe, habe ich bei Ernie einen großen Fehler gemacht. Ernie war jetzt kein Urtalent für die Piaffe auf der Stelle. Und da habe ich den großen Fehler gemacht und wollte dann das Pferd auf die Stelle bringen, habe versucht, ihn weiter und weiter zurückzuführen, bis irgendwann der Gang raus war und er einfach mit dem Körper gar nicht mehr umgehen konnte und nicht mehr diese Bewegung erhalten konnte, den Rhythmus. Ja, und dann war ein richtiger Komplex in dieser Lektion, sodass er, wenn er um die Kurve ging, schon die Luft anhielt und ich genauso. Und so habe ich versucht, mir bei Menschen Hilfe zu holen, von denen ich geglaubt habe, dass die ganz andere Ideen und Herangehensweisen haben.
Und haben einen Schlüssel gefunden.
Habe einen Schlüssel gefunden. Es ist zwar trotzdem kein Piaffe-Wunder geworden, aber ich habe mit José García Mena einen tollen Trainer gefunden, einen tollen Mann gefunden, Freund mittlerweile, der selber aus der spanischen Schule aus Jerez kommt und mir beigebracht hat, völlig aus der Entspannung, aus dem Schritt, die ersten Piaffe-Tritte eines Pferdes, die ersten Reaktionen eines Pferdes herauszulocken, um so das Pferd aus der völligen Entspannung und Ruhe in die Piaffe und nicht aus der Spannung oder aus einem etwas eiligeren Machen in die Piaffe hineinzuführen.
Isabel Wehrt, heute hier im HR1 Talk. Und jetzt gibt's Musik, zu der ihre Pferde getanzt bzw. ihre Piaffen gezeigt haben. Musik aus dem Kultfilm Das Leben des Brian, Always Look on the Bright Side of Life. Und wenn Sie uns jetzt sagen können, welches Wunderpferd von Isabel Wehrt zu dieser Musik getanzt hat in der Kür, dann haben Sie die Chance auf ein handsigniertes Exemplar von ihrem Buch Vier Beine tragen meine Seele. Also welches legendäre Pferd, welches Wunderpferd hat zu dieser Musik seine Piaffen gezeigt? Wenn Sie es wissen, die 0800 155 4x1, 0800 155 4x1, und werden Sie vielleicht noch kurz überlegen jetzt, Always look on the bright side of life.
Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just...
Doping, das ist die dunkle Seite des Leistungssports und das ist ein Thema, mit dem auch unser heutiger Talkgast Isabel Wert konfrontiert war. Am 23. Juni 2009, Frau Wert, hat man Ihnen mitgeteilt, dass in einer Dopingprobe Ihres Wallachs Whisper beim Pfingstturnier in Wiesbaden die verbotene Substanz Flufenazin gefunden worden ist. Das ist ein Mittel, das im Pferdesport tatsächlich eingesetzt wird, um die Tiere zu beruhigen, beispielsweise bei Transporten. Wie kam dieses Mittel in Ihr Pferd?
Weil unser Tierarzt Whisper dieses Medikament verabreicht hat, weil Whisper ein sogenanntes Shivering hat. Das ist ein Muskelzittern, ein Nervenzittern. Und so hat er dieses Medikament verabreicht bekommen. Er war für das Turnier gar nicht geplant. Ich wollte mit einem anderen Pferd zum Turnier, der dann allerdings leider verletzt war. Und so habe ich eigentlich kurz daran gesagt, prima, dann nehmen wir Whisper. Der Veranstalter bat mich noch, Mensch, wir haben so wenig Pferde. Und Whisper hatte zwar das Medikament bekommen, es hieß aber damals auch von meinem Tierarzt, das ist nach 6 Tagen wieder aus dem Körper, das heißt nicht mehr.
Weil es zum Zeitpunkt des Turniers nicht in diesem Tier sein dürfte.
Genau. Ja. Und ich war wirklich mir keiner Schuld bewusst oder irgendwie auch eines Risikos bewusst. Ich bin also nicht zum Turnier gefahren, um mir irgendeinen Wettbewerbsvorteil zu erhaschen und hier zu manipulieren oder zu betrügen, sondern ich bin naiv und völlig, ja, sicher losgefahren, mit dem Sinn eigentlich Grand Prix-Prüfung zu reiten und nebenher eben Whisper als junges Pferd mit einzusetzen und unter Trainingsgesichtspunkten dort einzusetzen.
Was ich mich frage ist, wie geht das zusammen? Also in einem Pferd darf zum Wettkampfzeitpunkt kein Medikament sein, ja. Egal ob es für eine Behandlung oder eine Leistungssteigerung, vollkommen egal, kein Medikament sein. Wir müssen aber ja Tiere, es ist ja ihr Kapital, ist ja das Wichtigste an ihrem Sport und wenn die nun irgendwelche gesundheitlichen Beeinträchtigungen haben, muss das behandelt werden.
Genau, das ist die Krux an der Geschichte und das ist unser Problem, dass man auf der einen Seite natürlich jeder von, ich bin gegen Doping, gar keine Frage und Manipulation, aber ich muss eben auch ein Pferd behandeln dürfen, was krank ist und ich muss dann, wenn es wieder einsatzfähig ist und leistungsfähig ist, es auch wieder im Wettkampf einsetzen dürfen. Und das muss so gelöst sein, dass jeder von uns sicher sein kann, jetzt kannst du wieder reiten. Und zwischen Therapie und Doping ist bei uns natürlich eine Grauzone, ganz genau. Und natürlich gibt es auch bei uns schwarze Schafe und sind wir nicht besser als der Rest der Gesellschaft. Aber wir müssen trotzdem, und das ist eine ganze Zeit nicht gelungen, dem Laien klar machen, dass wir ein Pferd therapieren dürfen und auch müssen, ohne dass es deshalb ein Dopingsystem ist oder irgendwas mit Doping zu tun hat.
Sie haben eben schon die 6-monatige Sperre angesprochen. Schlechte Presse gab es natürlich auch in der Zeit, ist ja klar.
Ja, genug davon, ja.
Sie haben sich insgesamt sehr ungerecht behandelt gefühlt und sich auch vom Verband im Stich gelassen. Warum?
No, der Verband hat keinerlei Versuche unternommen, mir zu helfen oder mich zu unterstützen. Ganz im Gegenteil. In dieser Situation, wo alle sich eine besondere Goldmedaille verdienen wollten, indem sie alle auf die bösen Reiter und Doper geschimpft haben, ohne dass sie den Sachverhalt in irgendeiner Form aufgeklärt haben, hat sich mein Verband wunderbar genau auch in diese Reihe gestellt, anstatt überhaupt mal das Gespräch mit mir zu führen.
Muss man dazu sagen, das war ja nicht die einzige Geschichte, sondern 3 Jahre später hat sie nochmal eingeholt. Da gab es nochmal Schlagzeilen, als bei ihrem Pferd El Santo Ernie Cimetidin gefunden worden ist. Das ist ein Mittel, das übrigens auch beim Menschen gegen übermäßige Produktion von Magensäure eingesetzt wird. Und da konnten sie sich aber überhaupt nicht erklären, erstmal, wie das ins Pferd kam.
Ganz genau, da haben wir auch alles Mögliche recherchiert und alles auf links gedreht. Bis heute hat Ernie dieses Medikament nie bekommen. Es war eine Kontamination vom Nachbarpferd und wir haben dann auch nachweisen können, dass es über das Tränkensystem möglich war, dass diese Substanz vom Nachbarn, nämlich dem damals Verletzten, warum nicht, der sich im Stall eine Hüfte gebrochen hatte und einen Magenschutz bekam, weil er ein Schmerzmittel bekommen hat, wie bei uns im Humanbereich. Das haben wir recherchiert und dargelegt und trotzdem wollte man mich auch mal wieder für 6 Monate sperren. Und nachdem dann doch alles sehr emotional hochgeschaukelt war, ist es dann hinter und Nachweis der Situation und auch der Tatsache, dass das Medikament keine Wirkung mehr entfaltet hat, was eigentlich unser Reglement nicht hergibt. Aber Tatsache ist, dass das dann eingestellt worden ist. Und ich von Anfang an gesagt habe, anders als der erste Fall, wo wir einen Fehler gemacht haben, zumindest eine Fehleinschätzung passiert ist, hier weiß ich nicht, was ich verbrochen haben soll. Wir werden es auch bis zum Ende durchfighten und vors ordentliche Gericht gehen, weil ich mich nicht für irgendetwas sperren lasse, wo ich nicht weiß, was ich verbrochen haben soll.
Sind Sie eigentlich heute noch entspannt einigermaßen, wenn Ihre Pferde Medikamente bekommen, oder denken Sie sich immer, oh Gott, nicht, dass da jetzt schon wieder was losgeht?
Also ich habe die größte Sorge tatsächlich vor Kontamination, wobei mittlerweile auch bei uns überall Kameras hängen zum Schutze, damit man kontrollieren kann, was auf den Stallgassen passiert. Aber am Ende des Tages, wenn mir jemand Böses will, werde ich es nicht verhindern können. Und ich habe früher über Dopingkontrollen gelacht und heute habe ich Schweißausbrüche, weil ich mittlerweile weiß, was alles passieren kann. Auch im Zuge der Recherchen, angefangen von den Dopinglaboren, wo genauso Fehler passieren wie überall anders auch, bis hin zur Tatsache, dass irgendwo etwas kontaminiert sein kann, was ich eben nicht weiß und nicht ausschließen kann.
Isabel Wehrt heute im HR1 Talk. Der HR1 Talk heute mit Isabel Wehrt, der deutschen Dressur-Ikone, die so viele Erfolge gefeiert hat wie kein Reiter vor ihr. 6 olympische Goldmedaillen, zahlreiche Welt- und Europameistertitel, Silber- und Bronzemedaillen, weltbekannt im Reitsport, geachtet, respektiert von der Konkurrenz. Ein Idol für viele junge Reiterinnen, seit 30 Jahren auf der internationalen Dressurbühne unterwegs. Frau Wehrt, dass das so lange so gut funktioniert hat, das liegt auch daran, dass Sie immer wieder ganz kontinuierlich neue Erfolgspferde hervorgebracht haben. Wie finden Sie solche Tiere?
Das wird natürlich zunehmend schwerer, weil immer mehr Menschen unterwegs sind und bereit sind, auch da schon sehr viel Geld auszugeben, junge Pferde zu entdecken. Aber erstens gibt es die üblichen Stationen der Auktionsplätze. Dann fangen wir auch noch früher an mittlerweile auf den Hengstmärkten bei den Auswahlplätzen. Also schon bevor überhaupt ein Sattel drauf kommt oder drauf gewesen ist, 2,5-jährig Pferde zu selektieren, auszusuchen. Also ich versuche so ziemlich an vielen Stellen meine Augen offen zu halten. Unabhängig davon, gute Pferdeleute, Freunde, Bekannte, die Tipps geben, die mal im Zuge der heutigen Technik mal eben schnell ein kurzes Video oder ein Clip schicken, um zu sagen, hier, ich habe ein interessantes Pferd gesehen, schau dir das mal an. Also unterschiedliche Wege und bislang ist es uns gelungen, immer wieder interessante, spannende Pferde zu finden.
Und wonach guckt man dann da? Das ist Optik, Körperbau, Bewegungsablauf, sowas, ja?
Ja, also es ist das große Ganze, erst einmal das Pferd, der erste Eindruck. Also erstmal kommt ja ein Pferd rein, spricht sie an und oder auch nicht.
Mich hat ein Pferd noch nie an. Gut, Sie meinen sicher was anderes.
Ja, also Sie kriegen eine Aura oder nicht. Das ist das Erste. Das muss aber nicht sein. Das Nächste ist, das Pferd setzt sich in Bewegung. Schritt, Trab, Galopp muss für unsere Verhältnisse eben überdurchschnittlich sein. Aber auch praktisch so, dass wir sagen, das Pferd ist unheimlich elastisch und beweglich und mit dem nötigen Go versehen, dass man auch sagt, der hat richtig Gehfreude und will. Und dann muss man noch sehen, dass man es noch bezahlen kann.
Natürlich. Sie haben unheimlich viel erreicht in den letzten 30 Jahren, sind gerade eben wieder Weltmeisterin geworden. Was wollen Sie noch erreichen?
Es geht auch gar nicht. Alle haben ja erwartet, dass es jetzt spätestens in Trials soweit ist, dass jetzt keine Medaille oder Goldmedaille oder Einzelmedaille rumkommt. Es geht gar nicht nur um die Medaille. Natürlich möchte ich, wenn ich reinreite, möglichst gut sein und dann auch um eine Medaille mitreiten. Aber es geht jetzt eigentlich um viel mehr, um das obendrauf. Hier jetzt mit Bella in Trials wieder anzufangen, da wo wir vor 4 Jahren aufgehört haben und als ob sich der Kreis geschlossen hat, war was Außergewöhnliches. Das Gefühl, diese Situation, dieses Pferd dort reinreiten zu dürfen, das war alles wert. Und das war mehr, als mir irgendwie eine Medaille geben kann. Und die Pferde, wissen Sie, das ist ja wie Lebensabschnittsgefährten. Ich teile mehr oder weniger jeden Tag 11, 12, 13 Jahre lang teilen wir unseren Alltag und ich baue ein junges Pferd dann auf. Das ist schon eine ewig lange Zeit, die unglaublich verbindet. Also so manche Ehe hält das nicht durch.
Nee.
Und, ja, und das ist eben das Besondere. Und das macht Spaß und das ist zeitlos. Ich werde nicht ewig jetzt noch auf dem Championat reiten, aber ein paar Tage werden wir es noch tun. Und es macht mir einfach unheimlich Spaß, wieder weitere Pferde aufzubauen. Und ich hoffe, dass mein Team in einigen Jahren so stark ist, dass es unabhängig von meiner Person auch auf Championate ziehen kann oder der ein oder andere. Und das wäre mein Traum.
Hat Ihr Sohn das Reitergehen eigentlich auch? Reitet er schon?
Nee, also ab und zu will er mal gern rauf, aber ich kann sagen, dass er heute noch ruhig in den Schlaf findet, ohne dass er geritten ist. Und er füttert gerne, er hat Pferde gerne und Tiere gerne, aber als Reiter ist er jetzt im Moment noch nicht auserkoren.
Am Ende unseres Talks, liebe Frau Wert, es ist üblich, dass unser Gast etwas auswendig aufsagt. Das kann ein Zitat sein, das kann ein Gedicht sein, das kann eine Lebensweisheit sein, ein Motto, das ist ganz Ihnen überlassen.
Ich zitiere meinen alten Lehrmeister, weil ich das immer wieder gerne zu Hause sehe. Das Reiten mit der Hand ist ein Fehler, der tagtäglich bekämpft werden muss.
Womit reitet man denn dann?
Ja, man reitet in erster Linie mit dem Hintern und mit dem Schenkel und man reitet zur Hand, aber ohne, dass die Hand zu sehr Einfluss nimmt und damit das Pferd eingrenzt, sondern die Bewegung muss durch die Hand hindurchfließen.
Isabel Wert, es war mir eine Freude.
Dankeschön.
Und unseren hr1-Talk können Sie natürlich wie immer nochmal nachhören als Podcast zu finden auf hr1.de. Mein Name ist Marion Kuchenny und ich wünsche uns allen einen schönen Sonntag.
Dankeschön.
hr1, genau meins.